Gebet auch nochmal zum Anfang. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für diesen Tag, für deine Gnade, die wir heute wieder erleben dürfen. Allein schon, dass wir aufstehen konnten und atmen dürfen, Herr, seine Gnade, Herr, die du uns zuteil werden lässt, die du jedem Menschen zuteil werden lässt. Und so danken wir dir, dass du ein Bündnisgott bist und dass du zu dem stehst, was du sagst in deinem Wort und dass du dir selbst nicht untreu werden kannst und dass das unsere Sicherheit ist, Herr. Und so lass es uns zu einem Vorbild werden, jetzt auch in den nächsten Minuten, was wir hören werden, dass wir das mitnehmen in unseren Alltag, Herr. Ich bitte dich, dass wir alle unsere Gedanken, alle unsere Emotionen, die uns irgendwie abhalten wollen, unter deine Herrschaft stellen, Jesus. Und dass du regierst in unseren Herzen, Heiliger Geist, und uns lehrst und zu uns redest. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Ja, wir befinden uns ja zurzeit in der Bundreihe. David hat schon zwei Predigten zu dem Thema gehalten. Wer da war, weiß, um was es ging. Wer nicht da war, kann sich nochmal bei YouTube anhören. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. David hat uns am Anfang in der ersten Predigt gesagt, was eigentlich ein Bund ist, wie sich das zeigt, an äußeren Zeichen. Wir haben uns da eine Stelle im ersten Mose angeguckt. In der zweiten Predigt ging es darum, was die Grundlage des Gottesbundes ist, des Bundes, den Gott mit uns schließt, dass es seine Gnade ist und dass wir nichts hinzufügen können, sondern dass es die Gnade Gottes ist, dass wir zu ihm kommen dürfen und nicht unser Verdienst. Und heute geht es um einen etwas anderen Bund, wo aber diese Gnade sehr benötigt wird und die uns ein Vorbild ist, und das ist der Ehebund. Da geht es auch, also David wird auch in den nächsten Predigten noch mehr auch auf uns eingehen, was unsere Aufgabe auch ist im Bund, aber hier geht es auf jeden Fall auch um uns. Hier haben wir eine Verantwortung, wenn wir in einem Ehebund sind. Jeder weiß, der verheiratet ist, dass er einen Auftrag hat, dass er eine Aufgabe hat. Genau, und darauf wollen wir jetzt schauen. Ich weiß nicht, warum ich ausgewählt wurde, darüber zu predigen. David sagt immer, dass er keine andere Person kennt, die so viele Ehebücher zu Hause stehen hat. Vielleicht deshalb. ich weiß es nicht. Ich freue mich jedenfalls, über dieses Thema predigen zu dürfen. Und in unserer Gesellschaft ist es ja nicht mehr so, dass so häufig das geheiratet wird. Früher war das ja gang und gäbe. Da war Zeiten der DDR, hat man mit 20 geheiratet oder keine Ahnung. Heutzutage ist das eher nicht mehr so. Und viele fragen sich, wow, was ist denn Ehe? Warum überhaupt heiraten? Gibt auch Christen, die darüber so nachdenken oder darüber denken. Und ich habe einfach mal geguckt, was ja mehr in unserer Gesellschaft Thema ist. Es ist ja eher Scheidung, leider, als Ehe. Und ich habe einfach mal gegoogelt nach dem Wort Scheidung. Und da kamen so interessante Ergebnisse wie Scheidung online. Wir zeigen Ihnen, wie einfach Scheidung geht. Ohne aufwendige Verfahren, von zu Hause aus scheiden lassen und Geld sparen. So sieht unsere Gesellschaft Ehe so. Das macht man mal und dann, wenn ich keinen Bock mehr habe, gehe ich wieder raus. Heutzutage sagt man ja auch nicht mehr, das ist mein Partner oder mein Lebenspartner oder mein Mann oder meine Frau, sondern das ist mein Lebensabschnittsgefährte. So, um das gleich zu definieren, möglicherweise werde ich mir mal wieder jemand anderen suchen und das ist jetzt für diesen Zeitpunkt mein Gefährte. Übrigens waren die, ich habe mal geguckt, 2016 gab es 162.397 Ehescheidungen allein in Deutschland. Das ist vom Statistischen Bundesamt, also sind jetzt nicht irgendwelche komischen Quellen. Und das hat mich schon schockiert, wie hoch diese Rate ist und wie Ehe in unserem Land gesehen wird und leider auch unter Christen. Wird es immer mehr gang und gäbe, dass Ehe ja gar nicht mehr so gesehen wird, wie es gesehen wird. Ich werde ja gleich drüber reden, wie Gott Ehe sieht. Aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten so viel gehört, wie Ehen auseinanderbrechen. Ich kenne nicht die Hintergründe, aber ich glaube, es gibt sehr wenig Gründe. Ich werde darüber heute nicht predigen, eine Ehe wirklich zu scheiden, wenn überhaupt. Aber ich glaube, der Großteil, der sich scheiden lässt, tut es aus zu Gründen, es passt halt nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr danach. So sehen wir auch häufig unsere Gottesbeziehung. So, was bringt mir Gott? So predigen wir heutzutage auch häufig in Gemeinden. Was bringt mir Gott eigentlich? So nicht, was kann ich geben, was hat er für mich getan? Er hat es ja schon getan. und das ich mein ganzes Leben. Wir haben das über bei der Lehre vom Kreuz gehört, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, und dass das kein Zuckerschlecken ist, dass es sich aber lohnt und dass es das Größte ist. Und ich glaube, so wie wir das sehen in unseren Gemeinden, so was bringt mir Gott, so sehen wir auch Ehe häufig, was bringt mir denn eigentlich mein Partner? Und ich habe von Christen, die sich Christen nennen, gehört, dass sie sagen, ja, die Ehe ist ja eigentlich nicht heilig. Luther hat das ja selber gesagt, das ist so ein weltliches Ding und deswegen kann man die auch scheiden und es ist gar nicht so schlimm und sich wieder verheiraten und so weiter und so weiter. Problem ist, da werden Zitate auch von Martin Luther aus dem Zusammenhang gerissen, die überhaupt nicht stimmen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass Luther gesagt hat, ja, die Ehe ist ein weltlich Ding. Damit hat er einfach nur gemeint, in unserer Gesellschaft heiraten Menschen, in unserer Gesellschaft arbeiten Menschen, und das ist eine Ordnung, eine Schöpfungsordnung, die Gott so festgelegt hat am Anfang, wo er die Erde gemacht hat, und jeder macht das halt. In der Welt verheiraten sich Leute. Und in der Gemeinde verheiraten sich Leute, aber in der Welt wird nicht getauft, so zum Beispiel. Also deswegen hat Luther gesagt, es ist ein weltlich Ding. Oder auch, unsere Gesellschaft legt fest, mit 16 darf man heiraten, mit 18 darf man heiraten, wie auch immer. Das ist damit gemeint und nicht, dass die Ehe kein heiliger Bund ist. Das ist total falsch. Ich habe letztens auch einen Artikel gelesen von einem meiner Lieblingsprediger, John Piper, der gefragt wurde, da hat ein Mann ihn gefragt, weil sein Schwiegersohn zu ihm gekommen ist und gesagt hat, er will sich von seiner Tochter scheiden lassen, weil er sich nicht mehr danach fühlt, weil er nicht mehr verliebt ist. Und das hat mich schockiert, weil ich glaube, so denken viele. Und er hat in dieser Antwort geschrieben, die moderne Welt von Selbstzentriertheit und Selbstüberheblichkeit hat den normalen 50-Jahre-Verlauf von verliebt und nicht verliebt sein genommen und diesen in einen 50-Jahre-Verlauf von vielfachen Scheidungen und Wiederheiraten verwandelt. Dieses Muster hat keine und wird keine Frucht der Freude hervorbringen. Es hinterlässt eine Spur von Unheil in der Seele und Unheil durch die Generation. Und ich glaube, so, wenn wir unsere Gesellschaft jetzt angucken, sehen wir das, was Scheidung tut und dass Familien zerstört werden, dass es nicht nur um mich geht, sondern dass da ein Riesenschwanz dran hängt. So viele Kinder sind zerstört und wir erleben das ja auch auf dem Sola. Der Großteil, entweder reden die Eltern nicht miteinander und die Ehe ist eh schon kaputt und es wird nicht dran gearbeitet, oder es sind Scheidungskinder. Und das Entscheidende ist, dass Ehe, große Wahrheit, nicht zuallererst zu meinem Glück dient, sondern vielmehr, dass es darum geht, dass ich geheiligt werde, dass ich ähnlicher werde dem Bild Jesu und dass es darum geht, dass ich mich frage, was kann ich geben und nicht, was kann ich bekommen. Und die Bibel sagt uns, wenn wir heiliger werden, dann werden wir immer gottähnlicher, und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass wir Gott sehr nah sind, wenn wir ihm ähnlicher werden. Und die Bibel sagt, wenn wir Gott nah sind, dann ist das unser Glück. Und so sollten wir in Ehe gehen und nicht, was kann mir der andere geben, sondern was kann ich geben? Gott, wo willst du mich gebrauchen? Und viele sagen ja auch, sie suchen den perfekten Partner, der alle meine Sehnsüchte erfüllt. Das ist ja so ein Mysterium, dass es diesen einen Partner gibt. Ich werde darüber heute nicht predigen. Ich glaube es nicht, dass es diesen einen Partner gibt. Aber das Entscheidende ist, was sich jeder stellen soll in der Bibel, ist, wie kann ich der perfekte Partner werden? Also perfekt nicht im Sinne, ich muss das jetzt hier tun, sondern wie kann ich Jesus immer ähnlicher werden, und somit werde ich mein Partner auch der beste Partner, den er sich vorstellen kann. Und so wie es Leuten in unserer Gesellschaft geht, so ging es auch schon damals den Jüngern oder den Schriftgelehrten, den Pharisäern, die sind mal zu Jesus gekommen und haben Jesus gefragt, ja, wie ist das denn? Mose hat Scheidungsbriefe ausgestellt, also es war damals in der hebräischen Kultur so, schon allein wenn die Frau schlecht gekocht hat, konnte der Mann sagen, tschüss, ich suche mir eine neue, das passt mir nicht mehr. So egoistisch waren die geprägt. Ja. Ich glaube, in unserer Gesellschaft würde es auch so leicht gehen, wenn der Scheidungsakt vielleicht leichter wäre, aber der scheint ja immer leichter zu werden, wie man es gehört hat, und dadurch heiratet man immer öfter so, wenn es wieder passt, dann hat man ein schönes Fest und genießt das einfach. Und Jesus sagt, nachdem er dann gesagt hat, ja, Gott hat das nicht von Anfang an so geplant, dass Menschen sich scheiden und wieder verheiraten, so, das ist nicht sein eigentlicher Wille, sondern sein Wille ist, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und dann kommt das halt, was dann die Jünger sagen. Und ich glaube, das würden Leute auch in unserer Gesellschaft sagen, wenn sie, oder auch Christen, wenn sie wüssten, was Gottes Standard an Ehe ist. Da sprechen seine Jünger zu ihm: Wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Das steht in Matthäus 19,10. Ja, und ich glaube, viele Leute würden das auch sagen, wenn sie wüssten, wie Gott die Ehe eigentlich sieht. Oh nee, dann heirate ich lieber nicht. So, Gott hat einen hohen Standard und wir werden diesen Standard auch nicht erfüllen, wenn wir nicht mit ihm gehen in die Ehe, durch die Ehe. Und John Piper wurde auch mal gefragt, weil heutzutage werden ja auch dann Scheidungen begründet, ich habe nicht richtig hingehört damals, also kann ich wieder gehen und Gott hat mir eine andere Frau gezeigt, also lasse ich mich jetzt von der scheiden und gehe zu der anderen Frau hin. Solche Begründungen gibt es, auch unter Christen, das ist schrecklich. Und John Piper wurde mal gefragt, also dieser Prediger, den ich vorhin schon zitiert habe, woher weiß ich denn, dass ich den richtigen Partner geheiratet habe? Seine Antwort war: Schau auf den Namen deiner Eheurkunde. Das ist dein Partner. Und es wird nicht alles einfach. Gott hat das aber zusammengestellt und darauf will ich jetzt eingehen. Ich will jetzt nicht drüber predigen, wie finde ich meinen Partner, was ist Ehe alles nicht, ist Scheidung okay, ist Wiederheirat okay, sondern ich will mit euch einfach schauen, warum gibt es Ehe? Wozu dient Ehe? Was ist der Zweck dann oder der größere Sinn? Und ich glaube, wenn wir das begreifen, werden wir auch verstehen, wie wir in der Ehe, was unsere Aufgabe ist. Und ich glaube auch in der festen Überzeugung, dass unser Gottesbild ausschlaggebend ist dafür, wie unsere Ehe läuft. Also ich merke das immer, wenn ich nicht mit Gott unterwegs bin, wenn ich nicht ihn suche, ich hatte es diese Woche wieder intensiv, wo Jesus mir gezeigt hat, wenn du nicht bei mir bist, ist so schnell mein Liebestank entleert und ich versage auf allen Ebenen, weil ich so egoistisch bin und auf mich schaue und ich kann meine Frau nicht lieben, wie Gott sich das vorstellt. Ich kann ihr nicht die Ehre entgegenbringen, wie Gott sich das vorstellt. Und ich glaube, je mehr wir in unserer Gottesbeziehung wachsen und auch in unserem Gottesbild, in unserer Gottesfurcht und wissen, was bedingungslose Liebe ist, dann wird sich auch dementsprechend unsere Ehe ändern. Also ermutige ich euch zuallererst, überprüft euer Gottesbild, lest die Bibel und schaut, wie ist Gott, was ist sein Wesen. Betet zu ihm, sucht ihn und lasst euch verändern. Und das wird Auswirkungen haben auf eure Beziehungen. Ich habe die Predigt in vier Punkte eingeteilt. In dem ersten Punkt möchte ich mit euch gemeinsam anschauen, warum gibt es denn den Ehebund, was ich schon gesagt habe. Im zweiten Punkt würde ich gerne ein Wort an die Männer richten. Im dritten Punkt ein Wort an die Frauen. Und im vierten Punkt möchte ich auch noch kurz ein Wort an die Ehelosen richten. Und ich möchte mit euch zusammen am Anfang 1. Mose lesen. Kapitel 2, also wir werden uns drei Bibelstellen uns heute genauer angucken, die Verse 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die sollen Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Bei manchen Predigen muss man bei der Schöpfung anfangen. Genau, und beim Ehebund, wenn es um Schöpfungsordnung geht, muss man natürlich in der Schöpfung anfangen. Und was wir jetzt in den Versen lesen konnten, sind vier Punkte, woran wir erkennen können, dass Ehe ein Werk Gottes ist. Vers 18 lese ich nochmal vor. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. So, die Ehe hat sich nicht irgendein Mensch ausgedacht. Die Ehe hat sich nicht irgendeine Gesellschaft ausgedacht, sondern die Ehe entspringt dem Gedanken Gottes. Und allein das macht sie heilig und macht sie wunderbar. Gott hat die Ehe entworfen. Es ist sein Gedanke. Vers 22. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Bei den Verheirateten, die schon verheiratet sind, ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei mir war es so, dass mein Schwiegervater mir meine Braut gebracht hat. Und da steckt eine große Symbolkraft dahinter, weil hier können wir lesen, dass Gott der Erste war, der die Braut zu dem Mann gebracht hat, der seine Schöpfung weggegeben hat zu seiner Schöpfung. Gott hat die erste Braut weggegeben. Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. So, wer hier spricht, ist nicht irgendwie Adam oder irgendjemand, sondern Gott ist es. So, Gott hat sich die Ehe ausgedacht und Gott spricht nun auch hier in diesem Vers die Existenz in diese Ehe, in diesen Entwurf. Er spricht es in Existenz. Und er sagt, so wird es sein, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein, sie werden eins sein. Und dann müssen wir noch an eine andere Stelle gehen, in Markus 10. Die gibt es an vielen, in allen drei Evangelien, oder in den zwei Evangelien, die Verse 6 bis 9. Das ist das, was ich am Anfang auch erwähnt hatte mit den Scheidebriefen und die Antwort von Jesus ist, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Und jetzt zitiert er diesen 24. Vers, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. So, hier können wir sehen, Gott führt Mann und Frau in diesen heiligen Bund zusammen. Natürlich habe ich meinen Teil dazu, ich muss um die Frau werben oder die Frau und den Mann, eigentlich sollte es andersrum sein, manchmal ist es auch andersrum. Und ihren Antrag machen und mit ihr vor den Traualtar gehen, aber Gott ist am Ende der Handelnde bei diesem Bund. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Er führt Mann und Frau in diese Ein-Fleisch-Vereinigung. Und allein das, ich habe es am Anfang erwähnt, zeigt, wie bedenklich Scheidung ist. Wenn Gott es zusammenfügt, wie können wir es scheiden? Im Alten Testament war Ehe vor allen Dingen zuallererst dazu da, um natürliche Nachkommen zu produzieren, um die Welt zu bevölkern. Es gibt einige Stellen im Alten Testament, wo das immer wieder rauskommt, zum Beispiel wo Saul stirbt, hat er David gebeten, dass er nicht seine Nachkommen auslöscht, damit sein Name erhalten bleibt. So, es diente dazu, um sich einen Namen zu machen, um etwas zu sein in der Gesellschaft. Deshalb setzte man Kinder in die Welt, deshalb ging man in den Bund der Ehe, das war normal, man hat wahrscheinlich außerhalb von Ehe keine Kinder gezeugt. Das ist einfach so gewesen. Und in unserer Gesellschaft aber hat Ehe, oder wir, die wir jetzt in der neutestamentlichen Zeit leben, die wir wissen, wer Jesus ist, für uns hat Ehe nochmal einen viel höheren Stellenwert. Und das können wir nachlesen. Und das ist eine der Hauptstellen zum Thema Ehe im Epheserbrief, Kapitel 5. Ich lese jetzt die Verse 31 und 32. Und da steht, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Wir sind wieder bei der Stelle, ihr seht, wie wichtig die ist in Bezug auf Ehe. Und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Jetzt kommt es. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. So, es war bis zu diesem Zeitpunkt ein Geheimnis. Das, was Gott von Anfang an eigentlich mit Ehe beabsichtigt hat, aber was man noch gar nicht so erkennen konnte, schreibt jetzt Paulus hier. Ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Also unsere Ehe spiegelt die Beziehung von Jesus mit seiner Gemeinde wider. Und jeder kann jetzt mal in seine Ehe reingucken und sich fragen, wie gut er diese Beziehung widerspiegelt. Dabei ist die Frau die Gemeinde, wenn wir in diesem Bild bleiben, und der Mann ist Christus. Und die Gemeinde gibt sich Christus hin und Christus gibt sich der Gemeinde hin. Ich komme da noch darauf zu sprechen. Und so sollen wir das auch in der Ehe tun. Jeder soll sich für den anderen hingeben. Ja? Der Mann, wenn er das Haupt ist, wenn er Christus ist, soll wie Christus werden. Das ist, muss sein Ziel sein, immer ähnlicher wie Christus zu werden. Und die Frau, ihr Ziel muss sein, wie die Gemeinde zu werden. Und wie soll die Gemeinde werden? Wie Christus. Denn sie stellt Jesus auf dieser Erde dar. Sie gibt ihn wieder. Sie soll ein Bild sein für Christus. Sie ist Teil seines Körpers. Also kommen wir zu dem Schluss, dass es in der Ehe um Christus geht. Dass es darum geht, immer mehr zu werden, wie er, verwandelt zu werden in seinem Bild, dass er durch uns durchkommt. Und ich habe es in meinem Leben, in meiner Ehe erfahren, dass es kein Fluch ist, wenn man sehr unterschiedlich ist in vielen Punkten, sondern dass es eigentlich der größte Segen ist, den eine Ehe mit sich bringt, dass man sich aneinander reibt und dass das rauskommt, was nicht christusmäßig ist. So, und das, weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ich vermute es, in der Ehe werden wir wirklich geheiligt. So, das ist, glaube ich, was eine der besten Möglichkeiten, um geheiligt zu werden. Um mehr verwandelt zu werden in das Bild von Christus. Und wir sollten es nicht als einen Fluch sehen, sondern als ein dankbar Entgegennehmen von Gott, dass wir gerieben werden, dass wir verändert werden durch unseren Partner. Also das war jetzt das, warum Ehe ist, was das Fundament ist von Ehe. Und jetzt können wir haben es jetzt gerade schon gehört, erkennen, in der Ehe, ist Ehe ein Bild, die Gott zeigt, die ihn verherrlicht. Ich habe es gerade schon gesagt, der Grund, warum du verheiratet bist, warum deine Ehe existiert, ist nicht um deiner selbst willen, sondern um die Beziehung von Christus zu seiner Gemeinde zu zeigen. Und trotz alledem, und das müssen wir uns auch vor Augen halten, bleibt die Ehe ein Bild, eine Parabel, nicht das Original. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, weil genauso wie wir Ebenbilder Gottes sind und nicht wie Gott sind, sondern Züge von ihm zeigen, an uns haben, so hat das auch die Ehe. Aber wir sollen, unser Ziel ist es ja, immer mehr zu werden wie Jesus, dass er durch uns durchlebt. Und so soll auch die Ehe immer mehr werden wie das Original, wie Gott sich das gedacht hat. Und wie kann das geschehen? Wie können wir das zeigen? Das geschieht, indem wir, wie ich schon gesagt habe, lernen, bedingungslos zu lieben, uns hinzugeben für den anderen, so wie Jesus das getan hat. Ich werde dann gleich nochmal darauf eingehen, wenn ich zu den Aufgaben des Mannes komme, dass das vor allen Dingen die allererste Aufgabe des Mannes ist, sein Leben hinzulegen für seine Frau. Das Entscheidende in einer Ehe, und wir hatten es letzte Woche, was bei David gehört, ist Gnade. Gnade ist die Basis für jeden Ehebund. Denn durch Gnade erhielt und erhält Christus seine Gemeinde. Ja, es war reine Gnade, dass er sich erniedrigt hat, dass er auf die Erde gekommen ist und dass er die Schuld, wir haben es vor uns gesungen, dass er den Zorn Gottes auf sich genommen hat, sodass wir jetzt bei ihm sein dürfen und nicht mehr seine Feinde sind, sondern seine Freunde. Das ist reine Gnade und wir versagen sehr oft als seine Nachfolger, als seine Gemeinde. Wir stellen ihn nicht so dar, wie er ist. Und trotzdem ist er gnädig mit uns. Seine Gnade erhält uns. Und genauso soll es in unserer Ehe auch sein. Dass diese Gnade, die wir erlebt haben, könnt ihr euch wie so einen horizontalen Strich vorstellen, dass wir das jetzt vertikal leben, auf dieser Ebene. Und die beste Möglichkeit, um das zu zeigen, haben wir in unserem Ehebund, in unserer Ehe. Und was man sich vor Augen halten muss, was ich so interessant finde, durch die Gnade, die Gott uns erwiesen hat, wurde sein Zorn gestillt. Und Gottes Zorn ist, glaube ich, der heftigste Zorn, den man sich vorstellen kann. Ich will ihn mir gar nicht vorstellen. Wir können ihn uns auch gar nicht vorstellen. Und die Gnade Gottes hat diesen Zorn gestillt. Es gibt deswegen keinen Punkt in unserer Ehe, kein Streit oder keinen Zorn, den diese Gnade nicht abdecken kann. Wenn Gottes Zorn gestillt wurde, wie kann dann nicht auch unser Zorn gestillt werden? Also es ist eine Hoffnung, dass durch Gnade wir verändert werden, dass durch Gnade der Zorn gestillt wird. Ein anderer wichtiger Punkt, den wir in der Ehe zeigen können, den Gott uns zeigt. Julia hat letzte Woche den Vers vorgelesen aus 2. Timotheus. Und ich finde ihn so interessant, weil er so Gottes Wesen ausdrückt. In 2. Timotheus 2, 11 bis 13 steht das. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das finde ich immer so schön, weil man liest das und denkt, wenn ich ihn verleugne, dann wird er mich auch verleugnen. Und dann, wenn ich untreu bin, dann wird er auch untreu sein. Nein, er bleibt treu. Gott ist treu und er hat uns das gezeigt. Und genau diese Treue, die er uns gezeigt hat, sollen wir in unserem Ehebund auch einander zeigen. Unsere Gesellschaft kennt das Wort treu recht wenig nur noch so. Und wir sollen ja auch ein Bild sein für die Gesellschaft, in dem wir einander treu sind und in dem wir nicht hintenrum reden über unseren Partner, sondern in dem wir sagen, ey, ich bleibe ihm treu und ich liebe ihn und ich rede nicht schlecht über ihn. Bis dass der Tod uns scheidet. Des Weiteren ist natürlich unser Bund, den wir hier erleben, nur ein Bild für den ewigen Bund, den Gott mit seiner Gemeinde geschlossen hat. So. Die Bibel redet immer wieder davon, oder immer wieder, aber es gibt Stellen, wo Jesus ganz klar macht, dass dieser Bund aufhören wird. Spätestens, wenn wir gestorben sind, denn im Himmel wird es keine Ehe mehr geben. Das können wir zum Beispiel nachlesen, wenn ihr euch das aufschreiben wollt, in Matthäus 22, 30. Da sagt Jesus, denn die in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. So, das ist ein zeitlicher Bund. Und die Beziehung von Gott mit seiner Gemeinde ist ein ewiger Bund. Und dieser Bund hilft uns extrem, hilft uns einander zu lieben und uns immer wieder daran zu erinnern und auf den ewigen Bund zu schauen. Bonhoeffer hat mal gesagt, als er eine Hochzeitspredigt für seine Schwester geschrieben hat, nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Ehe eure Liebe. So, wenn wir auf den Bund schauen, dann werden wir immer wieder angereizt, warum sind wir in diesem Bund und wie sieht Gott Bund, wie zeigt er das an seiner Gemeinde, wie hat er das an uns erzeigt. Wenn wir auf unseren Ring schauen, wissen wir, okay, ich stehe in einem Bund, auch wenn es gerade schwer ist, aber dieser Bund trägt mich jetzt. So, auch wenn ich vielleicht gerade keine Liebe erlebe, emotional. Und eine letzte wichtige Rolle, und da komme ich jetzt auch auf den zweiten Punkt, auf das Wort an die Männer, ist, dass es unterschiedliche Rollen gibt, ein unterschiedliches Rollenverständnis in der Ehe. Und dieses unterschiedliche Rollenverständnis zeigt uns auch ganz viel von Gott. Ja, wir glauben an einen dreieinigen Gott. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und trotzdem ist es ein Gott. Das ist für uns nicht zu erklären. Oder wir können da viele Theorien und es gibt auch viele gute Ansätze. Aber wir können es nicht im Detail erklären. Und trotzdem, obwohl es drei sind, leben sie so eng aneinander, dass sie eins sind. Und ja, auch in der Gottheit gibt es unterschiedliche Autoritäten. Der Vater, wir können das im 1. Korinther 11, Vers 3 nachlesen. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. So, und obwohl es diese unterschiedlichen Ränge gibt und auch unterschiedliche Funktionen, ja, nicht der Heilige Geist hing am Kreuz, sondern da hing Jesus, der Sohn. Der Heilige, nicht Jesus wurde zu Pfingsten ausgegossen, sondern der Heilige Geist. Trotz dieser unterschiedlichen Funktion sind alle Gott. Und es gibt keine Abstufung in ihrem Wesen. Genauso müssen wir uns Ehe vorstellen. So, nur wenn die Bibel sagt, dass sich die Frau unterordnen soll, heißt das nicht, dass sie geringer ist. Sondern der Mann und Frau sind beides Menschen, gleichwertige Menschen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und es ist so wichtig, dass wir diese Rollen, ich komme da jetzt drauf, dass wir sie aus Christus herausleben. Weil wenn wir sie nicht aus Christus herausleben, werden sie pervertiert. Das erleben wir immer wieder, wie Männer ihre Leitung missbrauchen oder wie Frauen rebellieren gegen Unterordnung. Ehe ist von Gott, Ehe ist durch Gott und Ehe ist für Gott. Ich lese jetzt nochmal diese Epheserstelle, vielleicht habt ihr die noch aufgeschlagen, vor, um ein kurzes Wort an die Männer zu richten. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Eine großartige Stelle über vor allen Dingen die Aufgaben des Mannes innerhalb einer Ehe. Ich habe eine Predigt von einem Mann gehört, der gefragt wurde, der leitet vor allen Dingen Männer an, was ist eigentlich Leitung? Und da hat er kurz überlegt und ist weggegangen, ist zurückgekommen mit einer Schüssel Wasser, hat sich vor ihm niedergekniet und hat ihm die Füße gewaschen. Jesus ist das perfekte Vorbild von Leiterschaft. Wenn wir wissen wollen, wie man leitet, dann müssen wir uns Jesus anschauen, dann müssen wir ihn suchen und uns in seinem Bild verändern lassen. Der Ehemann leitet, indem er dient. Jesus hat gesagt, in Markus 10, 45 steht, das hat Jesus selbst gesagt, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Wir dienen, wir leiden, indem wir dienen, wir Männer. Und leider wird Leitung oft, ich habe es schon gesagt, verdreht, pervertiert. Ich habe von Geschichten gehört, dass die Frau ihren Mann bitten musste, wenn sie aufs Klo wollte. Der Mann hat das verstanden, dass das Leitung ist. Aber da hat er was komplett falsch verstanden. Und es ist auch kein Wunder, dass Leitung so verdreht ist. Wenn wir uns nicht, wie ich schon gesagt habe, Christus unterordnen und ihn durch uns wirken lassen. In 1. Mose 3, 16 können wir lesen, als die Sünde in die Welt kam. Und zur Frau sprach er, also Gott, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und das Herrschen ist jetzt hier nicht im positiven Sinne gemeint. Wenn wir uns das angucken, was da eigentlich steht im Hebräischen, da steht das Wort Maschall. Dieses Wort wird normalerweise dazu verwendet, um auszudrücken die Herrschaft von Königen oder Diktatoren in den Ländern, also ein gefühlsloses Herrschen von oben herab. Du machst, was ich sage, und dann passt das, dann bin ich zufrieden mit dir. So, das ist nicht mit Herrschen gemeint. Das ist die Folge des Sündenfalls. Und das ist der erste Punkt, wo Männer ihre Leitung verfehlen können, indem sie gewaltsam sind, indem sie falsch herrschen. Und der zweite Punkt, wo Männer versagen, wo Leidenschaft verdreht wird, ist Passivität. Ja, da kann ich mich eher einordnen. Und da gibt es auch viele, viele Beispiele in der Bibel. Adam, nachdem die Sünde in die Welt kam, hat er zu Gott gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Weil er hätte es wissen müssen und dazwischen gehen müssen. Oder Geschichten von Ahab, Salomo, deuten alle von Passivität. Und es ist aber wichtig, dass wir alle, wir Männer, werden eines Tages vor Gott Rechenschaft abgeben. Darüber, wie wir unsere Frau behandelt haben. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns nach dem ausstrecken, wie Gott sich Leitung vorstellt. Und so können wir zum Beispiel in Vers 23, ich bin jetzt wieder an der Epheserstelle, lesen. Jetzt muss ich es wieder aufschlagen. Ich sehe, die Zeit rennt. Epheser im Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Das Wichtige, was zuerst doch der Mann verstehen muss, er ist nicht Christus, sondern es ist ein Bild, so, er ist nicht Christus. Wir haben es gehört, dass der Mann sich dem Christus unterordnen soll in der 1. Korinther 11 Stelle. Er ist nicht Christus und er sollte sich niemals anmaßen, das zu sein. Aber er soll sich Christus unterordnen. Und ich fand das immer so, und ich glaube, und ich finde das halt so schön, wenn Kati das erzählt, weil sie weiß, dass ihr Mann sich Christus unterordnet und in einer Ehrfurcht vor ihm lebt, kann sie sich seiner Leidenschaft anvertrauen und kann ihm vertrauen, dass er aufrecht vor Gott lebt. Und ich glaube, das ist halt so wichtig, dass wir Männer das begreifen, dass unsere Frau das weiß, dass wir Rechenschaft vor Gott ablegen, dass Christus unser Haupt ist und wir nicht ganz oben stehen. Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. So, Frauen sagen ja immer, man hört es öfters aus bestimmten Kreisen oder habt das öfters wahrgenommen, ja, die Frau muss sich unterordnen und der Mann darf leiden, das ist doch wesentlich besser. Warum werden wir so behandelt? So. Genau, eigentlich müssten wir Männer eher das fragen, warum wir so einen schweren Stand haben, warum Gott uns so herausfordert. Denn es ist wesentlich herausfordernder, dass wir unser Leben hingeben, so wie Christus sein Leben hingegeben hat. Wenn wir die Tragweite verstehen und uns dieses Werk angucken, wissen wir, wie herausfordernd es ist, dass wir das nicht aus uns heraus produzieren können. Und das ist es, was wir Männer tun sollen. Wir sollen unser Leben hingeben für unsere Frauen, sie bedingungslos lieben. Nicht warten, dass alles perfekt ist und dann liebe ich dich, sondern sie so lieben, wie sie ist. Und ich finde diesen einen Spruch, das steht nicht in der Bibel, aber ich finde ihn so schön. Du liebst nicht das, was schön ist, sondern du findest das schön, was du liebst. So, und das hat Gott an uns erwiesen. Wir waren nicht schön. Wir sind noch immer nicht schön. Aber durch Christus und durch sein Opfer sind wir schön. In Römer 5 können wir lesen, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und so sollte es bei uns auch sein, diesem Vorbild zu folgen als Ehemann. Wenn wir die Verse 26 bis 27 lesen, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So, das ist ein Werk, was Jesus tut. Und meine Aufgabe als Ehemann ist es, meine Frau nicht in Übereinstimmung mit mir zu bringen. Also es wäre schön, wenn ich wirklich wie Jesus lebe, dass das so ist. Aber es ist leider oft nicht so. Aber meine Hauptaufgabe ist auch, wenn Kinder da sind, meine Frau und meine Kinder vor den Thron Gottes zu bringen. und dass sie auf ihn schauen, dass sie ihn sich anschauen. Dass ich freie Möglichkeiten ihnen einräume, meiner Frau, dass sie beten kann, dass sie die Bibel lesen kann, dass ich sie anleite im Gebet, dass ich mit ihr ins Gebet gehe, damit sie geheiligt wird. Und so ist es auch dann eines Tages in der Offenbarung 21, können wir das lesen, dass die Braut zu Gott kommt und Christus bringt die Braut zu Gott. Und das ist ja die Aufgabe eines Mannes. Noch ein letzter Punkt für den Mann, die Verse 29 bis 31. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, Christus und die Gemeinde sind ein Körper und genauso sind auch der Mann und die Frau ein Körper oder ein Fleisch, wie wir sie immer leben können. Und wenn Christus sich um die Gemeinde kümmert, wie wir das lesen konnten, dann kümmert er sich immer um sich selbst, weil es um seine Herrlichkeit geht. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu unserer Frau. Wenn wir unsere Frau schlecht behandeln, dann wird es uns schlecht gehen. Auch wenn es vielleicht nicht sofort passiert und wir uns vielleicht besser fühlen, aber es wird so sein. Die Bibel sagt im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7, dass wenn wir Männer unsere Frauen nicht ehren als die schwächeren Gefäße, dass Gott unsere Gebete nicht hören wird. Das ist eine Konsequenz, wenn ich meine Frau schlecht behandle. Und wenn Gott nicht mehr meine Gebete erhört, dann habe ich ein großes Problem. Ein Wort an die Frauen. Auch die Rolle der Frauen wurde beim Sündenfall verzerrt. So wie wir das beim Mann gehört haben. Ich lese nochmal die Stelle vor, 1. Mose 3, 16. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. So hier können wir lesen, dass das Verlangen der Frau nach dem Mann sein wird. Und ich habe das immer so gelesen, die arme Frau, die wird dem Mann verlangen und er wird sie nicht beachten. Aber als ich mich näher mit dieser Stelle beschäftigt habe, habe ich erkannt, nein, das ist auch was Negatives, was hier ausgedrückt wird, was eine Folge vom Sündenfall ist. Denn dieses Wort, was hier steht für Verlangen, Teshuka heißt das im Hebräischen, das wird auch ein Kapitel später verwendet, im Zusammenhang, wo Gott zu Kain kommt und sagt, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. So hier ist dieses, das ist jetzt nicht ein Verlangen der Sünde, ich möchte gerne bei ihm sein und er lässt mich aber nicht, sondern die Sünde möchte den Mann, möchte Kain überrumpeln, möchte uns überrumpeln. Und so ist es hier auch gemeint, dass es durch den Sündenfall so kam, dass die Frau sich nicht, wenn sie das nicht sieht, was Christus sieht und oder wenn sie nicht Christus sich unterordnet, dass sie den Drang hat, über ihren Mann herrschen zu wollen. Den Drang hat, sich nicht unterzuordnen. Das ist damit gemeint. Und somit kann die Frau ihre Unterordnung missbrauchen, indem sie eben sich nicht unterordnet, sondern indem sie über den Mann herrschen will. Und sie kann aber genauso ihre Unterordnung missbrauchen, indem sie wie der Mann passiv ist. Indem sie ihm kein Gegenüber ist. Ja, Gott hat sie als Gehilfin geschaffen. Das Wort wird normalerweise nur für Gott verwendet, was dort steht. Das heißt, Gott hat ihr einen großen Auftrag gegeben und ich brauche auf jeden Fall meine Frau als Gegenüber und ich glaube, jeder, der verheiratet ist, kann das bestätigen. Und wenn sie nie irgendwas sagt, wäre ich jetzt nicht da, wo ich wäre. Und was noch wichtig ist, was Unterordnung bedeutet, nicht irgendwie was Ungeistliches oder ist irgendwas, was unterwürfig ist, wenn wir im Epheser 5 lesen, die Stelle vor dem, was vor der Stelle, die ich gerade gelesen habe, da können wir lesen, und braucht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und jetzt kommt etwas, was daraus folgt, wenn wir voll Geistes sind. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. So. Unterordnung bedeutet, dass ich gefüllt bin mit dem Heiligen Geist. So, und ich werde das nicht tun, freiwillig, oder nicht können, wenn nicht der Heilige Geist mich leitet, weil in mir eher das ist, ich will ja rebellieren gegen meinen Mann. Und ich möchte noch eine letzte Bibelstelle mit euch angucken, und das ist 1. Petrus. Jetzt hatten wir ja im Epheser, geht es vor allen Dingen viel um den Mann, und hier geht es um die Frau. 1. Petrus, die Verse 1 bis 7. Ja, 1. Petrus 3, Verse 1 bis 7. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmiede oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Jetzt kommt die Stelle, die ich vorhin auch schon zitiert habe. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und ich möchte jetzt noch kurz das mit euch angucken. Man kann da sicherlich jetzt Predigt reinführen. Was bedeutet es für eine Frau? Also was ist es nicht, sich unter, also was bedeutet es nicht, sich unter, ach, Entschuldigung, was ist Unterordnung nicht? So, wir reden immer viel, was, du musst dich unterordnen, aber was bedeutet Unterordnung nicht? Zum einen steht im ersten Vers, sollt euch euren eigenen Männern unterordnen. Das heißt, Unterordnung geschieht unter meinen eigenen Ehemann. Nicht irgendein Mann kann daherkommen und sagen, hier, ordne dich mir unter und du musst das jetzt machen, was ich dir sage, sondern die Frau soll sich ihrem eigenen Mann unterordnen. Es ist natürlich, wenn wir jetzt in der Gemeinde sind oder in einem Hauskreis, da gibt es einen Leiter und der hat eine Autorität. Und es wird viel über Unterordnung in der Bibel in anderen Bereichen geredet. Aber in der Ehe hast du dich nur deinem Mann unterzuordnen und nicht irgendein anderer Mann kann kommen und dir irgendwas sagen. Wenn es was Positives ist, dann natürlich. Des Weiteren können wir hier lesen, dass Unterordnung nicht bedeutet, dass ich mit allem übereinstimme, was mein Mann sagt. Wir haben hier im ersten Vers gelesen, dass die Männer ungläubig sind und die Frau ist gläubig. So, wenn die Frau alles machen würde, was der Mann sagt, dann würde sie nicht Jesus nachfolgen können, weil er hat ja eine andere Meinung dazu. So, das bedeutet, wenn dein Mann dich in Sünde führt, dann folge dem nicht. Wenn dein Mann dich wegführen will von Christus, dann folge dem nicht. In Vers 5 können wir lesen, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Ja, dein Mann soll dich, es ist seine Aufgabe, wir haben es gehört, dich zu Gott zu bringen und dich geistlich zu leiten und zu führen. Aber es ist leider nicht häufig der Fall, dass das passiert. Und das Entscheidende ist, dass du nicht deine geistliche Stärke oder deine Kraft in erster Linie von deinem Ehemann beziehst, sondern dass du sie von Gott beziehst. Dein Wert, deine Identität, dass sie von Gott herauskommt. Weil wir lesen hier von Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Christus ist euer erster Ansprechpartner. Er gibt euch Wert. Und dann seid ihr auch nicht abhängig davon, wie euch euer Mann vielleicht gerade leitet, wenn ihr von Gott abhängig seid. Und des Weiteren was auch dazu passt, ist der Vers danach, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Der Wille meines Ehemannes steht nicht über dem Willen von Christus. Es steht zwar, dass Sarah ihren Ehemann Herr nannte, wenn man sich aber die Stelle anguckt, und ich glaube, es gibt keine weitere Stelle, dann denkt sich das Sarah. Sondern das Entscheidende ist, dass deine Herzenshaltung so ist, ja, mein Mann ist mein Herr. Das ist was Inneres. Wir können das auch lesen an der Stelle. Im Englischen steht da Lord mit kleinem L. Und sonst, wenn es um Gott geht, steht es immer mit großem L. So die Beziehung, also Gott steht immer noch über meinem Mann. So, und wenn, ich habe es schon gesagt, wenn er mich irgendwie wegführt von ihm, dann höre ich auf ihn und nicht auf meinen Mann. In der Apostelgeschichte steht auch, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So, wenn jetzt die Gesellschaft oder mir der Staat irgendwas verordnet, was gegen Gott spricht, mich in Sünde führt, dann tue ich es nicht. Und das ist auch wichtig zu wissen. Aber genau. Und der letzte Punkt, den ich jetzt noch sagen möchte, ist, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst, es ist wichtig, dass eure Unterordnung nicht aus Furcht geschieht oder nicht auf Furcht basiert. Wenn dich dein Mann zu irgendwas zwingt, wir hatten es schon, zu Sünde, oder wenn er dir Gewalt antut, dann ist das erbärmlich aus Sicht des Mannes und er muss davor Rechenschaft ablegen und du musst da aber dich nicht unterordnen. So. Wenn ein Mann Gewalt anwendet, dann ist das ein Strafvergehen und dann steht er unter staatlicher Ordnung und muss dafür Rechenschaft ablegen vor den Richtern. So, also es gibt Punkte, wenn du dich nicht freiwillig unterordnen kannst zu deinem Mann, dann musst du dich vielleicht fragen, warum. Es muss nicht nur an dem Mann liegen. Aber wenn er irgendwie sowas tut, dich wegbringt von Christus, dann ist es nicht gut. Du sollst dich nicht in Furcht unterordnen. So, dann such dir Leute, rede darüber und denk nicht, du musst das tun, weil irgendjemand dir das gesagt hat und die Bibel irgendwie missbraucht hat für seine Zwecke. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir das jetzt gehört haben, es ist ein Riesenthema, was es bedeutet, Mann zu sein, was bedeutet es, Frau zu sein in der Ehe. Das ist wichtig, wir können das wissen, wir können darüber auch beten, aber das Entscheidende ist auch, dass wir es dann tun, dass wir gehorsam sind. Das merke ich häufig, ich sitze da und ja, Jesus, verändere das in mir. Und was ja auch wichtig ist, aber ich muss auch Schritte gehen. So, das fehlt uns Christen häufig, dass wir sagen, ja, mach das, Herr, mach das. Und wir müssen auch gehorsam sein und losgehen, weil wir wissen ja, was wir tun sollen. Das einfach noch als Ermutigung. Und zum Abschluss möchte ich einfach noch ganz kurz ein paar Worte an die richten, die nicht verheiratet sind, die ehelos sind. Zum einen sagen, Ehe ist nicht alles. Ehe ist wichtig. Ja, wir haben es gehört, Gott, es ist ein heiliger Bund, aber es ist nicht alles. Und es ist auch wichtig, dass wir uns mit diesem Thema Ehelosigkeit beschäftigen, denn das bewahrt uns Christen davor, die Ehe auf einen Stand zu bringen, die sie nicht hat. Wir sind häufig unter Christen so, dass die Ehe vergöttert wird und wenn du nicht verheiratet bist, dann ist ganz schlimm. Jeder Christ muss verheiratet sein und das ist nicht wahr. Auch das Ehelossein hat Vorteile und ist gesegnet, sehr gesegnet, wie wir das in der Bibel lesen können. Und es ist auch wichtig, dass wir wissen, dass dadurch, dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass es nicht mehr darum geht, wie ich es gesagt habe im Alten Testament, muss mein Name erhalten, indem ich Nachkommen zeuge, sondern dass es jetzt darum geht, dass wir eine geistliche Familie haben und dass die noch wichtiger ist. So. Natürlich ist es schön, wenn meine natürliche Familie auch Jesus nachfolgt, aber es ist leider nicht immer der Fall. Und wir haben eine neue Familie durch Christus und diese Familie wird bis in alle Ewigkeit sein. Natürliche Familie ist temporär und geistliche Familie ist ewiglich. Und wenn du keine Ehe hast, keine Frau hast, bedeutet das nicht, es ist kein Zeichen, dass du nicht ewiglich gesegnet bist. Wenn du Christus hast, dann weißt du, dass du ewiglich gesegnet bist. Und vielleicht die allerletzte Stelle in 1. Korinther, einfach nochmal, was Paulus dazu sagt. Kapitel 7, Verse 32 bis 35. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Früher habe ich immer gedacht, naja, Paulus sagt das, sagt so an einer anderen Stelle, es ist besser, wenn ihr so seid wie ich, also unverheiratet, dass er das gesagt hat, weil sie erwartet haben, dass Jesus bald wiederkommt und jetzt geben wir nochmal alles für das Reich Gottes, um noch viele Seelen zu erreichen für das Reich Gottes. Aber ich glaube, wir sind jetzt näher an der Wiederkunft Jesu als Paulus damals. Also ist es was Gutes, wenn wir sagen, wir wollen unser Leben dem Herrn weihen. Es ist nicht jedem gegeben, aber es ist kein Fluch, wenn ihr nicht verheiratet seid. Und ihr könnt, auch wenn ihr nicht verheiratet seid, Väter und Mütter sein. Halleluja. Paulus schreibt das. Er beschreibt sich selbst einmal als Mutter. Er beschreibt sich selbst als Vater. So, da sind so viele Weisen, geistlich gesprochen auch, die nach Vätern und Müttern suchen und die sie in eine lebendige Beziehung zu Christus führen. Und bedenkt, der Bund hier ist, das ist zeitlich, aber das, was wir fürs Reich Gottes tun, was wir da rein investieren, dass wir Menschen für Gott gewinnen, das ist ewiglich. Und Jesus selbst war ehelos. Und er war der vollkommenste Mensch, der die überragendste Beziehung hatte zum Vater. Und das zeigt uns, dass wir nicht Ehe brauchen, um erfüllt zu sein, sondern dass wir Gott brauchen, um erfüllt zu sein. Und dass das Entscheidende ist. Dass wir alle Erfüllung, egal ob wir verheiratet sind oder nicht, in Gott finden. Weil viele Christen streben so danach, ich brauche unbedingt einen Partner und dann ist er da und auf einmal merken sie, ich bin enttäuscht. Ich habe eine Täuschung erlegen. Ich dachte, der erfüllt jetzt mein Leben und macht es ganz besonders. So, es ist aber eine Lüge. So. Wir müssen alles in Gott finden und dann werden wir auch nicht enttäuscht. Also sowohl verheiratet sein als auch nicht verheiratet sein bringt definitiv seine Herausforderungen mit sich und seinen Segen. Das Entscheidende ist nur immer, wie gehen wir mit den Herausforderungen um? Gehen wir christusgemäß damit um oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. In Dänemark gibt es ein Sprichwort, das haben mir immer meine dänischen Freunde gesagt, heirate nicht und du wirst es bereuen. Heirate, du wirst es bereuen. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile. Denk nicht, es ist jetzt das Schlimmste auf der Welt, wenn man keinen Partner hat. Das wollte ich einfach noch kurz loswerden. Ich fasse nur noch einmal zum Ende zusammen. Also erstens, Ehe ist das Werk Gottes. Es ist Gottes Entwurf. Er hat es in Existenz gesprochen. Er führt Mann und Frau zusammen in diesen Bund. Zweitens, Ehe zeigt Gott. Es zeigt Christus in die Gemeinde, indem wir in Gnade leben, in Treue, in Liebe zueinander. Indem wir uns unterordnen, indem sich die Frau unterordnet, der Mann leidet, dann zeigen wir Gott. Drittens, Männer sind das Haupt. Sie sollen ihr Leben hingeben für ihre Frauen. Sie sollen bedingungslos lieben, so wie Christus es uns gezeigt hat. Sie sollen ihre Frau vor Gottes Thron führen. Viertens, Frauen sollen sich unterordnen. Und unterordnen bedeutet, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist etwas Gutes. Ich trage nicht die Verantwortung, sondern mein Mann trägt sie, aber ich will ihn unterstützen. Und fünftens, Ehelose sind genauso gesegnet. Denn es geht um Jesus und es geht darum, dass wir geistliche Familie bauen, die ewigen Bestand hat, dass wir Menschen für Jesus gewinnen. Und sechstens, zusammenfasst, Ehe ist heilig, sie ist von Gott, sie existiert durch ihn und sie ist für ihn. Alles zu seiner Ehre. So, Vater, danke ich dir, dass ja, wir einfach in einem Schnelldurchlauf uns anschauen konnten, Herr, warum du Ehe gemacht hast und was die Aufgabe ist von Mann und Frau, Herr. Und ich bitte dich, dass jeder von uns sich jetzt prüfen kann, anhand deines Wortes, anhand deiner Wahrheiten, wo wir stehen in der Beziehung zu dir, wo wir stehen in der Beziehung zu unserem Partner, wo wir versagt haben im Leiden, wo wir versagt haben im Unterordnen. Herr, du kennst die Herzen und ich bitte dich, dass du ja einfach jetzt zu jedem ganz persönlich redest und es ihn mitgehen lässt, Herr. Wo muss ich vielleicht ein Gespräch suchen, wo muss ich mich versöhnen oder wo ist es dran, sich zu versöhnen, so wie wir das heute auch schon hatten, Herr. Das hört nicht auf, indem wir hier rausgehen, sondern es geht weiter, Herr. Das ist christliches Leben. Sich zu lieben, sich zu versöhnen, Herr. Und ich bitte dich auch für jeden, der ja, ehelos ist, der vielleicht schon seit vielen Jahren nach einem Partner sucht, dass du ihm Trost schenkst und dass du ihm zeigst, dass es kein Fluch ist, sondern dass du diese Person genauso gebrauchen kannst wie ein Ehepaar. Dass es einfach darum geht, wie hingegeben wollen sie sein, Herr. Finden sie alles in dir? Ich bitte dich, Herr, dass wir alle mehr und mehr uns abhängig machen von dir. Und nicht von Umständen, von Gefühlen, von Partnern, von anderen Personen, Herr, dass wir standhaft sein können und in der Liebe sein können, weil wir auf dir fest gegründet sind, Herr. Ja.